Wüstewelle 96.6, ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio, Simon Marder und Christoph Joachim. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Wir bringen heute die Schiene und das Fahrrad zusammen. Wir haben hier den Christoph Joachim als Mann von der Pro Regionalstadtbahn, von dem Geschäft, von dem Verein auch, und genau. Simon Marder vom Radentscheid Tübingen. Und das sind unsere Themen, eben nachhaltige Mobilität ist da ganz wichtig, und wir haben eben das Fahrrad und die Schiene. Die Schiene ist bisher noch ein bisschen unterrepräsentiert vielleicht in der Fläche der Stadt, aber das soll sich ändern. Und das Fahrrad ist ja auch immer noch eher ein Underdog, auch wenn es hier sehr viele Aktivisten gibt und auch schon viele Vorzeigemodelle oder so schon. Aber vielleicht stellt ihr euch kurz einfach mal vor mit euch als Person und was euch so besonders am Herzen liegt.
Fängst du an?
Machen wir. Fange ich an, da ich dass die Einladung an den Christoph Joachim von mir ausgegangen ist. Ich habe ja vor ein paar Wochen was zum Radentscheid gesagt, allgemein zu mir. Ich bin wissenschaftlicher Berater für nachhaltige Mobilität in Karlsruhe, wo wir die Europäische Kommission, das Bundesverkehrsministerium und diverse Stiftungen zu dem Thema beraten. Unter anderem auch autonomes Fahren und so weiter. Und eben Radaktivist in Tübingen. Seit einem halben Jahr haben wir eine kleine Gruppe, die einen möglichen Radentscheid vorbereitet. Also im Prinzip erstmal ein Bürgerbegehren, das so ein bisschen parallel mit der Regionalstadtbahn Innenstadtstrecke Bürgerprozess kommen könnte.
Ja, Christoph Joachim, ich bin hier jetzt in meiner Rolle als Vorstandsmitglied von ProRegio Stadtbahn. Das ist ein Verein, den gibt es jetzt schon seit gut 20 Jahren, und wir haben dieses Stadtbahnsystem nach Karlsruher Vorbild auf unsere Fahnen geschrieben. Die ganze Region Neckaralb, die drei Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb, haben sich verabredet, ein gemeinsames Straßenbahnsystem zu bauen, das in der Fläche, also im Land draußen, wie eine Art S-Bahn verkehrt und durch die Städte Reutlingen, Tübingen und Albstadt als eine Art Straßenbahn. Das ist dadurch möglich, dass diese Straßenbahn umschalten kann von 15.000 Volt Wechselstrombetrieb auf der Schienenstrecke außerhalb auf 750 Volt Gleichstrombetrieb in den Städten und dann als Straßenbahn verkehren kann. Sie wissen ja, eine Eisenbahn muss immer sogenannten Blockstellenabstand wahren. Das heißt, wenn ein Zug kommt, dann weiß man, also in den nächsten 10 Minuten kommt keiner mehr, weil der eine blockiert die Strecke, solange bis er weg ist. Bei der Straßenbahn ist es ganz anders. Eine Straßenbahn kann wie Busse und so weiter kurz hintereinander in ganz enger Taktfolge fahren, sozusagen Puffer an Puffer durch die Stadt fahren. Und das sind zwei rechtlich unterschiedliche Geschichten, das führt jetzt aber zu weit, das zu erklären. Und also wir haben uns dieses auf die Fahnen geschrieben. Jetzt zu meiner Person. Ich bin 20 Jahre lang in Reutlingen im Gemeinderat und im Kreistag gewesen und bin auch Mitglied dort im Regionalverband. Das ist dieser Verband, der sozusagen die Infrastrukturplanungen der Region mit dem sogenannten Regionalplan auf die Städte runterbricht.
Zwischen Stadt und Stadt.
Ja, zwischen Stadt und Land, genau. Bin dann auch noch im VCD, im Verkehrsclub Deutschland, im Landesvorstand, und bin bei AL Grüne hier Fraktionsvorsitzender in der Stadt.
Also multifunktionär, was ist da das Wichtigste?
Das Wichtigste momentan in der Tat mein Amt als Vorsitzender der größten Fraktion in Tübingen. Das macht richtig Spaß. Ich kenne ja auch die Diaspora in Reutlingen. Wenn man als Grüner 20 Jahre lang Opposition macht, ist es natürlich eine helle Freude, wenn man gestalten kann. Und so haben wir hier gemeinsam mit den anderen Fraktionen, aber auf meine Initiative hin und auf unsere Initiative hin, die sogenannte Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn in der Vorplanung aufs Gleis gebracht. Die Vorplanung heißt, so ein Planungsverfahren hat 9 Schritte und die Vorplanung hat 2 Schritte, und diese 2 Schritte sind jetzt erledigt. Das hat so um die 500.000 Euro gekostet, diese Planung zu machen. Der Hintergrund ist, man muss ja Auskunft geben können auf die Fragen der Menschen in Tübingen und in der Umgebung. Was bedeutet es, wenn so eine Stadtbahn kommt? Wir brauchen eine neue Neckarbrücke, das wissen wir jetzt, wussten wir vorher nicht. Wir brauchen bestimmte Regelungen in der Innenstadt, wie das gebaut wird. Wir brauchen 2 Jahre Bauzeit, auch das wissen wir jetzt, wussten wir vorher nicht. Und die Dinge, die haben wir jetzt alle geklärt.
Wie lässt sich das vereinbaren, das politische Amt und das Amt quasi in dem Verein?
Naja, es ist ja alles Ehrenamt, also auch Kommunalebene ist noch alles Ehrenamt und ich sage mal, das greift ja ineinander. Ich bin ja auch, wissen Sie ja, bin ja auch Leiter eines Kollektivbetriebs oder mit einer der Leiter eines Kollektivbetriebs und Gründer eines Kollektivbetriebs im Fahrradbereich. Das heißt, die Verkehrspolitik ist mir sozusagen fast in die Wiege gelegt. Lang ein bisschen daran, war sehr früh Vater und musste meinem Kind immer hinterher rennen und aufpassen, dass das nicht totgefahren wird. Es war nur zu Zeiten, als überall Tempo 50 galt. Überall. Ja, auch in den kleinsten Straßen. Wir hatten 15.000 Verkehrstote pro Jahr in der kleinen alten Bundesrepublik. Heute sind es noch 4.000 in der gesamten Mit-DDR-Bundesrepublik. Das heißt, da hat sich viel getan. Unter anderem durch die sogenannte Bürgerinitiativenbewegung, deren Teil ich damals war.
Jetzt ihr habt selber im Vorgespräch schon kurz gemeint, ne, dass es ergänzt sich zwar, aber Fahrrad und Schiene ist auch Konfliktpotenzial. Wo seht ihr das da?
Ja, das ist natürlich ganz physisch, wenn man eine Schiene überqueren will, muss man ein bisschen aufpassen. Das lernt man irgendwann, wenn man Fahrrad fährt. Und außerdem lebe ich heute in Karlsruhe, wo du ja auch warst. Und da sieht man eben schon in der Karlstraße, wenn man da an den Schienen entlang fährt, da braucht man daneben rechts noch Platz für einen Radweg, weil das ist ja die Hauptachse. So. Also da muss ganz klar für alle Platz sein und dann sind wir sofort beim famosen Nadelöhr, die Mühlstraße, ob man da jetzt halt das hinkriegt, dass da der Getränkelaster noch seine drei Fässer Bier ablädt, gleichzeitig Christoph Joachim mit Enkeln im Anhänger an seinem E-Bike vorbeigeflitzt kommt und von hinten noch eine Regionalstadtbahn mit 200 Personen da durchgeht und wir würden jetzt beide argumentieren, ja, kriegt man hin, wenn alle langsam und genug unterwegs sind. Wer da mit dem Auto durchfahren will, der wird wahrscheinlich sagen, da bildet sich Stau und das wird auch so sein. Ja,
ja, ich kann da vielleicht anfügen, also wir haben ja die sogenannte Leistungsfähigkeit, spielt da eine ganz große Rolle bei Nadelöhren. Jetzt haben wir in Tübingen zwei Nadelöhre, das eine ist die Bauverwaltung, das andere ist die Mühlstraße und die Mühlstraße hat halt ihre Breite, die sie hat. Jetzt haben wir herausgefunden, dass zwei sich begegnende Straßenbahnen, also Stadtbahnzüge, weniger Straßenraum vereinnahmen als zwei sich begegnende Busse. Der Grund ist einfach die Schienengebundenheit. Die Stadtbahnen dürfen sich auf 40 Zentimeter annähern bei der Begegnung. Mit dem Bus geht es nicht. Ja. Und das bedeutet, je enger Straßenverhältnisse sie haben, desto besser ist ein Stadtbahnsystem. Es kommt ein zweiter Grund hinzu, der ganz wichtig ist. Wir haben ja die Nadelöhr-Situation deswegen, weil da so viele Leute durch müssen. Und wenn Sie jetzt ganz, ganz viele Menschen haben, die in einer bestimmten Zeit durch ein Nadelöhr sich quetschen müssen, dann sind Stadtbahnsysteme am leistungsfähigsten. Das heißt, sie kriegen am meisten Menschen von A nach B mit Stadtbahnen. Nicht mit Bussen, nicht mit dem Fahrrad, auch nicht zu Fuß, auch schon gar nicht mit dem Auto. Da gibt es eine schöne Tabelle, die haben wir in unseren Broschüren und auf unserer Homepage mal veröffentlicht. Und wir sind auch auf Facebook, also ProRegio Stadtbahn, Facebook. Da kann man diese Tabellen sehen und da kann man merken, je enger eine Stadt, desto wichtiger die Stadtbahn.
Aber dann müssen die Leute auch vom Fahrrad auf die Stadtbahn umsteigen.
Nö, überhaupt nicht. Weil wir können ja, also richtig ist, dass die Stadtbahnfahrräder mitnimmt. Da ist endlich Platz genug. Ja? Also wer zu faul ist, den Berg hoch zu fahren, kann ich gut nachvollziehen. Wir haben in Tübingen Hochgebirgsstrecken. Der hat endlich genug Platz, um barrierefrei übrigens, ohne, sie können also ebenerdig in die Stadtbahnzüge ein- und aussteigen. Auch für Menschen, die auf einen Rolli angewiesen sind, können ohne fremde Hilfe in die Stadtbahn ein- und aussteigen. Geht heute beim Bus nicht. Ja? Und das ist ein Quantensprung sozusagen für die Mobilität und für den sogenannten Umweltverbund. Der Umweltverbund besteht ja aus zu Fuß gehen, Radfahren und ÖPNV benutzen. Das wird ein Riesensprung werden, wenn die Stadtbahn durch die Innenstadt fährt. Aber es funktioniert nur mit der Innenstadtstrecke.
Und dann müssen weniger Autos oder dürfen da nur noch weniger Autos fahren, weil das wird ja dann auch das Knackpunkt.
Eigentlich oder? Widerspricht sich nicht. Der Autoverkehr kann ja, wie man in Karlsruhe und in Freiburg und überall sieht, auch mit auf den Schienen fahren. Das ist ja nicht das Problem. Ja, aber sie haben natürlich in der Tat relativ wenig Leistungsfähigkeit im Kraftfahrzeug. Das heißt, wenn Sie sich das heute mal anschauen, wenn die Ampel grün wird auf der Neckarbrücke in Tübingen und Sie fahren dann Richtung Mühlstraße hoch, dann kommen so 5 bis 7 Autos durch und da sitzt in der Regel 1,3 Leute im Durchschnitt drin, ja, in der Bundesrepublik. Das ist erstens mal vom benutzten Straßenraum völlig ineffizient. Es ist vom Energieverbrauch pro Person eine Katastrophe, wenn man über Klimaschutz redet und über Fluchtursachen bekämpfen und so weiter. Dann hat das keinen Sinn, wenn wir so weitermachen, dass wir eine Mobilität uns leisten, wo 1,3 Leute mit einem tonnenschweren Vehikel transportiert werden, das einen Haufen Sprit braucht. Das ist vorbei. Eigentlich ist das vorbei. Den wenigsten Energieverbrauch pro Person haben Sie in Stadtbahnsystemen. Nicht im Bus und nicht in autonom verkehrenden Fahrzeugen und auch nicht im Auto und schon gar nicht, sondern in Stadtbahnsystemen und natürlich, selbstverständlich, Simon, jetzt bist du dran.
Auf dem Fahrrad, aber nur, weil man den Energie- und nicht den Flächenverbrauch
anguckt. Genau. Ja.
Also, da ist viel Leidenschaft da und viel, ja, auch Überzeugungsarbeit, weil wir sind nun mal hier auch in Baden-Württemberg, wo es diverse Autokonzerne gibt oder große Firmen, die weiter ihre Autos verkaufen wollen. Diesen Konflikt wird man nicht so schnell auch, glaube ich, überwinden, oder? Wie überzeugt man die Masse der Autofahrenden, dass sie ihr Auto auch stehen lassen?
Ja, da sind wir an einer ganz sensiblen Frage, die der Lebensraum ist in Tübingen. Und die Frage kocht ja gerade relativ stark hoch mit jetzt heute 3 Besetzungen in den letzten 1-2 Wochen in Tübingen und einfach dann dieser Frage halt nach Transparenz, nach der Vision für die nächsten 5 oder 10 Jahre. Natürlich, da wird jetzt ein Beteiligungsprozess kommen, aber es fühlen vielleicht manche dann stärkeres Bedürfnis, befragt zu werden als andere, geschweige denn halt diejenigen, die das dann durchführen müssen, moderieren online. Man kann ja nicht einfach eine Plattform freischalten, die muss ja auch ein Konzept dahinter stehen. Und bis jetzt hat man halt das Geld natürlich erstmal für die technischen Fragen aufgebracht. Jetzt ist es dann halt an der Zeit, dass die Stadt ihre Normen, die sie sich gesetzt hat, dadurch konkret auch in einen partizipativen, interaktiven Prozess mit der Bevölkerung reinbringt. Da hat der Boris Palmer war so nett und mir direkt die Broschüre zu seiner Bürgerbeteiligung zuzuschicken, genau um die geht's, dass wir das jetzt auf einen neuen technischen Stand, den wir halt jetzt erreicht haben durch diese ganze Smartphone-Sache und so, das jetzt auch genutzt wird. Heute Bürgerbefragung zum Thema Hotel Hospiz, dürfen die da eine Woche bleiben oder nicht? Wäre jetzt technisch möglich so, wenn man die Hebel in Bewegung setzt. Ja.
In Bezug. Ich kann nochmal zurückkommen auf die Frage Autoland Baden-Württemberg.
Genau.
Es ist klar, da mahnen wir, ich bin ja auch bei den Grünen, das wissen Sie, schon seit vielen, vielen Jahren, man kann eine Volkswirtschaft nicht sozusagen nur von einem Produkt abhängig machen. Und das ist in Baden-Württemberg leider zu einem gewissen Teil geschehen über diese Autoorientiertheit der Wirtschaft. Wir mahnen da schon seit vielen Jahren davon, denn die Autodämmerung, das war klar, dass, Sie wissen ja, die bundesrepublikanische Gesellschaft hat in welchem Monat des Jahres sozusagen ihre Ressourcen verbraucht, wenn es im August, glaube ich, ne? Und danach lebt man eigentlich auf Pump und klaut den anderen Menschen dieser Erde ihre Ressourcen, ja. Und das kann es nicht sein. Das kann es auch in einem moralisch und ethisch gefestigten Land wie Baden-Württemberg nicht sein, dass man dann eine Industrie weiterhin protegiert, die genau dieses System als Grundlage hat. Ja, wir wollen den Planeten nicht weiter plündern. Und wir haben seit vielen, vielen Jahren, sagen wir, wir brauchen auch, wie wir es in der Rüstung zum Teil geschafft haben, brauchen wir eine Konversion der Autoindustrie hin zum Bau von öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Es gibt genug zu tun. Ja, wir haben mit künstlicher Intelligenz und so weiter, haben wir wirklich Arbeitsplätze in Aussicht, ja, vernünftige Arbeitsplätze, auch im Medizinbereich und so weiter, die für den Segen und das Glück der Menschen was bringen, ja, und da müssen wir nicht krampfhaft an dem Produkt Auto festhalten, ja.
Und Diesel sogar, es ist ja noch teilweise noch beschränkter, aber so auf diese,
ja.
Entschuldigung, ja. Und vor allem am Diesel, ich meine, das haben jetzt auch langsam alle den Schuss gehört im Volkswagen-Vorstand. Tesla hat gerade Daimler überholt im Börsenwert und jagt auf Volkswagen zu mit seinen 2 Millionen Autos, die sie pro Jahr produzieren oder so allerhöchstens. Man muss jetzt radikal das Ruder rumreißen und aufhören von diesem Arbeitsplätze gleich Auto, wie sagt man diese Dinger, Mantra.
Ja, muss wegkommen.
Und das eine ist quasi die Industrie umzubauen, das andere ist die Bürger mitzunehmen, was du gerade ja schon ein bisschen angesprochen hast, ne? Weil man kann ja nicht, auch das Überstülpen wird ja oft dann gerne mit Widerspruch, mit erhöhtem Widerspruch gutiert oder so, dass die Leute eben nicht transparent diese Entwicklung mitnehmen. Was ist da jetzt geplant? Wie ist es in Bezug auf Stadtbahnen, aber auch vielleicht auch
Raumentwicklung?
Raumentwicklung allgemein.
Mhm. Gut, da kann ich was dazu sagen. Ich möchte vorausschicken, Autoverkehr besteht aus Fahrten kürzer als 15 Kilometer. Ja? Das heißt, wenn Sie ins Auto einsteigen und Ihr Tagesziel erreichen, dann haben Sie in der Regel weniger als 15 Kilometer zurückgelegt. Ja? Das heißt, am Tag fährt ein Auto im Schnitt weniger als 30 Kilometer. So. Jetzt bin ich jahrelang mit meinem Pedelec von Reutlingen nach Tübingen gependelt. Das sind gerade mal diese 15 Kilometer. Ich bin kein Sportler und mir hat es Spaß gemacht und ich kam immer sehr ausgeruht dann an. Bei jedem Wetter. Ich habe Spikes drauf, bin auch heute mit dem Fahrrad da wie sonst und habe halt gute Handschuhe, eine schöne Mütze, das braucht man natürlich dann. Aber wer will, kann das in der Regel machen. Wer es nicht machen kann, ja, wer dann trotzdem Auto fahren muss, der soll ruhig Auto fahren, weil wenn die nur Auto fahren, die wirklich Auto fahren müssen, sind die Straßen leer und die Parkplätze frei. Ja, das wissen wir. Das sind ehre Grundsätze der Verkehrspolitik. Und jetzt sagen Sie natürlich, klar, das ist, wie transportiere ich dieses Wissen? Und dieses Wissen, daran hapert es ganz gewaltig. Ja? Die meisten Leute wissen das eben nicht, ja, und wissen auch nichts über die Alternativen. Wir haben jetzt bei der Stadt Tübingen zum Beispiel, wenn Sie hier Neubürger werden, dann kriegen Sie eine Neubürgerberatung, wenn Sie wollen, freiwillig, kostet nichts, welches Verkehrsmittel denn für Sie zum Beispiel günstig wäre. Das haben wir hier sogar eine Stelle geschaffen und kriegen Sie kostenlos. Solche Dinge sind für die Möglichkeiten, die Menschen heute haben. Die jungen Leute sind da schon viel weiter. Meine Kinder, die wohnen in Städten, logischerweise leider nicht auf dem Land. Das Land blutet langsam aus, ja. Und da kommen wir zu einer gewichtigen Frage der Raumordnung und der Siedlungsplanung, die Sie angesprochen haben, oder die du angesprochen hast. Meine Kinder wohnen in den Städten und haben ihr Handy in der Tasche und haben eine App, zum Beispiel eine heißt Take Me Home. Da gehst du abends aus der Kneipe raus, drückst da drauf und dann sagt dir die App, also in 10 Minuten kommt hier die S-Bahn, in 2 Minuten kommt da der Bus und in einer Minute da die U-Bahn. Ja? Das ist natürlich eine tolle Sache. Und da hat mich mein Sohn schon vor 7, 8 Jahren mit verblüfft. Der wohnt allerdings in Berlin. Ja? So, und jetzt werden wir hier keine U-Bahn bauen, aber wir werden ein Stadtbahnsystem etablieren wollen, ja? Wenn denn die Tübingerinnen und Tübinger das mitmachen. Die müssen dazu befragt werden und müssen das auch wollen. Aber wir wollen es ihnen schmackhaft machen. Die Stadt Tübingen vor allem, aber auch Reutlingen, die Städte hier in der Raumschaft ächzen unter dem sogenannten Zuzug und Siedlungsdruck und übrigens auch unter selbstgemachtem Bürgerzuwachs. Denn der Geburtenüberschuss in Tübingen sind fast 300 pro Jahr. Das heißt, von den 1000 Personen, die Tübingen jährlich in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Das ist irre. Das ist irre viel. Der größte Zuwachs in der ganzen Region Neckaralb und auch, zwischen Stuttgart und Zürich, kann man fast sagen. Diesen Zuwachs verkraften wir langsam nicht mehr. Das heißt, wir wissen nicht mehr, wohin mit den Leuten. Und das kennt man ja hier auch mit den steigenden Mieten. Heute ist wieder das Hotel Hospiz besetzt worden und zwar kann ich vollkommen nachvollziehen, weil die Mieten einfach ins Unermessliche steigen. Wir haben Steigerungsraten von Mieten, die sind höher als in München. Ja? Also die Geschwindigkeit, wie die Mieten steigen, nicht die Miethöhe insgesamt, die ist noch niedriger als in München, aber die Geschwindigkeit, die Miethöhe steigt, ist bei uns höher als in München. Und das liegt daran, dass die Zukunft der Arbeit in Europa sind wissensbasierte Arbeitsplätze. Ja? Und jetzt die Menschen, gehen seit alters her wie Nomaden guten Arbeitsbedingungen hinterher. Ja? Den laufen sie hinterher. Und die gibt es in Tübingen. Warum? Weil wir eine riesen Universität haben. Und diese Universität ist natürlich prädestiniert für wissensbasierte Arbeitsplätze. Das heißt, die Ausgründungen aus der Universität, die Kliniken und so weiter, die großen Behörden, die wir hier haben, die ziehen natürlich die Menschen an. Und das sind im Übrigen auch, wenn Sie an die Kliniken denken, wenn Sie an die Universität denken, krisenfeste Arbeitsplätze. Das heißt, die sind konjunkturellen Schwankungen so gut wie nicht unterworfen. Und das ist natürlich Gold wert. Und da gehen die Leute hin und wollen hier arbeiten. Und dann gibt es natürlich viele Tübinger, die sagen, warum muss Tübingen noch wachsen? Ich bin doch schon hier. Ja? Das sage ich mal ein bisschen mit dem Schalk im Nacken. Weil die meisten sind irgendwann mal genau aus diesem Grunde auch hierher gewandert und wehren sich jetzt dagegen, dass andere das auch wollen. Ja, das finde ich ein bisschen schofel, aber da muss man dann auch ein bisschen Bewusstseinsarbeit machen in Tübingen. Ja. Wir werden diesen Siedlungsdruck nur gemeinsam mit der Region, mit dem Umland bewältigen können. Wir haben in Onstmettingen, in Trochtelfingen, in Gammertingen und so weiter, haben wir Leerstände ohne Ende. Wenn die Menschen bereit wären, in ihrer Raumschaft wohnen zu bleiben oder gar dahin zu ziehen, dann haben wir gewonnen. Und das schaffen wir, und das ist nachweislich möglich, durch Stadtbahnsysteme. Wenn Sie Stadtbahnsysteme in der Republik irgendwo anschauen, dann sehen Sie, und jetzt sage ich einen Parameter, der nicht sehr beliebt ist, nämlich die Immobilienpreisentwicklung. Immobilienpreisentwicklung ist ein Lackmustest dafür, ein Zeichen dafür, was die Menschen eigentlich bevorzugen, was sie gerne wollen. Dort, wo die Immobilienpreise hoch sind, dort wollen sie alle hin. Dort, wo sie niedrig sind, will keiner hin. So. Und wenn Sie jetzt entlang von Stadtbahnsystemen die Entwicklung der Immobilienpreise sehen, dann sehen Sie, die stabilisieren sich auch im ländlichen Raum, wenn die Stadtbahn da fährt, oder sie steigen sogar leicht an. Junge Familien bleiben da wohnen oder ziehen hin, weil die Bedingungen einfach durch die Stadtbahn gut sind. Das schaffen Sie nicht mit einem Bussystem und das schaffen Sie auch nicht mit irgendwelchen autonom fahrenden Verheißungen, sondern das schaffen sie an der Schiene. Ja? Der Regionalverband Stuttgart hat deswegen sämtliche Siedlungsentwicklungen an die Schiene geknüpft. Ja? Sie dürfen in der Region Stuttgart nur noch dort Siedlungsentwicklung über ihren Eigenbedarf der Kommune hinaus betreiben, wenn sie nachweisen können, dass sie einen guten Schienenanschluss haben.
Aber diese Schienensysteme sind ja alle lange gewachsen und gibt es ja schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten manchmal vielleicht sogar schon.
Werden überall ausgebaut. Genau. Werden überall, dort, wo sie sind, werden sie ausgebaut.
Und auch wo es Schienen gibt, Schienensysteme, sind ja steigen Mieten ja auch.
Man kann jetzt die Schienensysteme ja nicht alle gleichsetzen. Also das System in Karlsruhe wurde ja erst in den 90ern fertiggestellt, wo auch der Prozess gleichzeitig in den Niederlanden stattgefunden hatte, dass man irgendwann gesagt hat, stopp, wir wollen keine toten Kinder mehr auf den Straßen haben. Ein Prozess, der in Deutschland halt einfach noch nicht stattgefunden hat in dieser Deutlichkeit. Man hat viel erreicht, aber man ist noch lange nicht auf dem Niveau, wo es mehr verletzte Radfahrer wie Autofahrer gibt wie in den Niederlanden und wo das gut ist, weil so viele Leute Fahrrad fahren, so als absolut gemessen. Und die Frage war ja nach dem Raumordnung, wie wir in den Dialog kommen, dass die ganze Region, weil das betrifft ja die ganze Region, das sprengt den Rahmen, was die Stadt da noch an Vermittlung leisten kann. Da muss eigentlich Naldo am Tisch sitzen, wie eben der neue Regionalverband gegründet wurde. Das Beste dieser, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, Christoph, kannst du uns gleich sagen. Mhm. Dieser Verband hat jetzt eben auch vielleicht die Verantwortung zu sagen, okay, wir organisieren jetzt einen digitalen Beteiligungsprozess, wo man auch eine Brieftaube und einen Fax hinschicken kann, wenn man Lust hat, wo jeder mitreden kann, der die neuen Kanäle, Instagram, Pipapo, was die jungen Menschen auch betrifft, weil um die geht's ja, ne? Also in 10 Jahren, sehen die Schmetterlinge oder sehen sie halt keine mehr und haben noch eine Biene am Tisch, wenn sie ihr Frühstücksbrot essen. So. Ja. Und die müssen deswegen jetzt in die Waagschale geschmissen werden und eingebunden werden und ihre Meinung dazu äußern dürfen. Weil natürlich werden wir immer noch ein paar Leute haben, die glauben, dass das autonome Fahren sie irgendwie 60 Kilometer am Tag in die nächste Stadtzentrum bringen kann und das täglich, sollen sie halt machen. Aber wenn sie die Straße frei haben wollen, dann brauchen sie Schienensysteme.
Ich würde gerne nochmal erfahren, jetzt wie genau diese Stadtbahn geplant ist. Auch vielleicht nochmal das, was von Anfang an aufdröseln, wenn es schon seit 20 Jahren in der Planung ist. Wie hat das alles angefangen und wie ging es dann weiter? Und jetzt, wie ist auch die das gesamte Streckennetz geplant? Okay. Wenn der Reutlingen
Kann ich kurz skizzieren? Ja. Also es fing damit an, dass sowohl die Bahn im Ermstal zwischen Metzingen und Bad Urach als auch die Bahn zwischen Tübingen und Herrenberg, die waren von der Stilllegung bedroht. Da gab es nur noch, in Bad Urach gab es nur noch Güterverkehr bis zu einer Papierfabrik und nach Herrenberg gab es nur noch bis nach Entringen gab es Schülerverkehr mit so Schienenbussen, mit so dieselbetriebenen Schienenbussen.
Steht noch einer am Westbahnhof, ne?
Genau. Mhm. Und dann gab es bürgerschaftliches Engagement, das muss man einfach so sehen, das kam nicht von der Politik, es kam von den Bürgerinnen und Bürgern, die in die Zukunft geschaut haben und gesagt haben, so kann es nicht weitergehen, wir brauchen leistungsfähige Schienensysteme. Und dann hat man dem Verein Pro Regio Stadtbahn, dem ich ja vorstehe, damals schon Schienenverkehr organisiert. Das heißt, man hat einfach Tage gemacht, Umwelttage ausgerufen, Sonntage und hat dann mal einen Dampfzug fahren lassen, hat mal einen besonderen Zug fahren lassen und hat gesagt, so Leute, wir wollen eigentlich, dass diese Strecke reaktiviert wird. Die Gleise waren ja in Richtung Herrenberg abgebaut ab Gültstein. Ja, da waren die weg. Das heißt, der Zug konnte gar nicht mehr nach Herrenberg einfahren und damit die Verbindung zur S-Bahn nach Stuttgart erreichen. Man hat dann erreicht letztendlich, dass sowohl der Kreis Tübingen und Böblingen, die beiden Kreise zusammen, als auch der Kreis Reutlingen, sich stark dafür gemacht haben, diese Bahn wieder zu reaktivieren. Ich habe damals, war der Verkehrsminister Hermann Schaufler, das war ein Kollege von mir aus dem Gemeinderat in Reutlingen, den kannte ich gut. Da weiß ich auch genau, wie zum Beispiel der Reutlinger Stadtverkehr, das ist ein Busverkehr, ja, die wollten mal die Ermstalbahn sozusagen auch noch ganz tot machen und wollten da Busse laufen lassen. Da ist der Hermann Schaufler nach Reutlingen gekommen, in seine alte Heimat, und ist da in der CDU-Fraktion aufgetreten und hat gesagt, wenn ihr das macht, könnt ihr euch euren Scheibengipfeltunnel sonst wo hinschmieren. Also das war eine tolle Aktion von dem, bin ich heute noch dankbar. Er hat letztlich dann mit den beteiligten Umweltverbänden, war auch Cem Özdemir übrigens dabei in Bad Urach, ja, meine Wenigkeit und so, verschiedene andere Leute, diese Schienenverkehre wieder zu reaktivieren. Dann wurde die Ermsnekkertalbahn, Ermsneckerbahn AG wurde gegründet, von der habe ich übrigens auch Aktien erworben. Das ist eine reine Liebhaberei. Ja. Die Aktien haben in den letzten 20 Jahren 1 Euro abgeworfen, nur dass es mal klar ist. Es war einfach Herzblut von den vielen Leuten. Und dann wurde es im Regionalverband, der Regionalverband besteht ja aus den Entsandten der Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb, hat 60 Mitglieder, sitzen fast alle Bürgermeister drin. Seine Zentrale ist in Mössingen in der Pausa. Ja, da haben wir unser Büro und unseren Sitzungsort, meistens nicht immer. Und der Regionalverband hat sich dann auf die Fahnen geschrieben, einmütig und einstimmig mal eine Voruntersuchung zu machen. Also eine Machbarkeitsstudie nennt man sowas, ob denn eine Reaktivierung dieser Schienenstrecken wieder möglich wäre. Und dann kam man auf die Idee, man macht es gleich nach diesem Karlsruher Modell. Was haben die Karlsruher gemacht? Die hatten als erstes diese zwei Systemfahrzeuge, mit denen man sowohl als Straßenbahn als auch als Eisenbahn fahren kann, und haben da einen wahnsinnigen Erfolg damit. Die haben bis zu 700% mehr Fahrgäste generiert als vorher, als man am Bahnhof umsteigen musste. Die Idee ist ganz einfach, kein Mensch der Welt will an einem Bahnhof, sondern die Leute haben ja Ziele in der Stadt in aller Regel, ja, die sie täglich erreichen müssen. Und die Bahn soll möglichst nahe an diese Ziele heranfahren, sodass es eine umsteigearme oder manchmal sogar umsteigefreie Verbindung herstellt zwischen Wohnort und dem Ort, wo man arbeitet oder sich versorgen möchte, ja, oder zur Bildung geht. Ne? Und dann kommt hinzu, dass wir jetzt in Tübingen ganz ideale Bedingungen haben. Das Stadtbahnsystem insgesamt soll von Herrenberg, Horb, Onstmeddingen, Albstadt, dann Engstingen auf der Alb oberhalb von Reutlingen und Bad Urach auf die Städte Reutlingen und Tübingen zulaufen. Metzingen, ja? Ja. Und unter Einschluss von Metzingen, genau. zulaufen und soll diese miteinander verbinden in einem ganz engen Takt. Das sollte dann bis ein Viertelstundentakt, in Tübingen wird es einen 7,5-Minuten-Takt auf der Neckarbrücke geben, also es wird ein ganz, ganz enger Takt, so dass wir wirklich es hinkriegen, dass wir möglichst viele, viele Menschen überzeugen, das Auto stehen zu lassen und ohne Kraftfahrzeug in die Stadt einzupendeln, wieder auszupendeln, ist bequemer und man kann dann abends auch ein Proseccole trinken, ne, wenn man Ärger hatte im Betrieb und kann sich dann mit der Stadtbahn auch wieder nach Hause fahren lassen. Und das rund um die Uhr, bitteschön. Wir haben ja auch in Tübingen als einzige Stadt dieser Größenordnung ganz Deutschland einen täglichen Nachtbusverkehr. Da soll nichts schlechter werden, sondern es soll alles nur besser werden. Da arbeiten wir dran. Da sind die Tübinger noch misstrauisch, weil sie eben so einen guten Busverkehr haben. Aber wir arbeiten dran. Und da ist noch was ganz wichtig. Wir haben in Tübingen die tolle Situation, dass entlang einer einzigen Strecke, nämlich die Stadtbahn soll ja am Bahnhof ausgeschleift werden und dann über die Karlstraße, Neckarbrücke, Mühlstraße an der neuen Aula vorbei. Und unmittelbar nach der neuen Aula soll sie links abbiegen in die Gmelinstraße am alten Friedhof hoch zur Frauenklinik. Da links abbiegen, vorm Haupteingang der Frauenklinik vorbei über die sogenannte Kalberstraße und dann rüber eingefädelt werden auf die Schnarrenbergstraße, die ja dann vierspurig jetzt noch den Berg hoch geht. Dort oben soll sie die Kliniken mitnehmen, die Morgenstelle mitnehmen, soll in den Technologiepark, also obere Viehweide, Cyber Valley, Stichwort, durchfahren und danach in den größten Siedlungsschwerpunkt unserer Stadt, der ganz auf dem Berg oben ist, nämlich Waldhäuser Ost, da soll sie die Menschen auch noch einsammeln und das Ganze wieder retour zweigleisig. Und damit haben wir wie an einer Perlenkette alle wichtigsten Ziele der gesamten Raumschaft da. Wichtigste Ziele der gesamten Raumschaft ist ein Stichwort. Ich sage das immer wieder als einer, der ja noch nicht so arg lang in Tübingen ist. Wir haben in Tübingen die wichtigsten Institutionen und Stellen in der ganzen Region. Und diese Region, die können Sie ruhig mal ausdehnen. Da können Sie ruhig mal sagen, zwischen Stuttgart und Zürich gibt es keinen wichtigeren Ort als Schnarrenberg, Morgenstelle, Obere Viehweide. Da spielt die Musik. Da spielt die Musik. Und das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Ja? Ich sage immer, solange Gläubige, Christen, Juden, Muslime sich reparieren lassen bis zum geht nicht mehr, bevor sie in den Himmel springen wollen, ja, wird das Krankenhaus dort oben Konjunktur haben. Jetzt ist ein Klinikum der Maximalversorgung. Wenn Sie da mal 2 Stunden daneben stehen, dann werden Sie merken, dass in den 2 Stunden 4-mal der Hubschrauber landet. Ja.
Was ganz einfache geografische Gründe hat. Ne? Da ist ja auch der Mittelpunkt von Baden-Württemberg, weiß ja jeder, der da mal durch die Halde gelaufen ist, Seichhalde.
Ja. Aber dummerweise hat man das Klinikum auf dem Berg gebaut, ja? Idealer wäre es vielmehr in der Nähe der vorhandenen Schienenstränge gewesen. Jetzt ist es auf dem Berg oben, jetzt brauchen wir halt eine Innenstadtstrecke der Stadtbahn und gut ist. Und dann wird sich das alles entspannen und der Siedlungsdruck auf Tübingen wird hoffentlich nachlassen. Das ist die Hoffnung, die man berechtigterweise verknüpfen darf mit dem Innenstadtstrecke der Stadtbahn. Funktioniert hat es im Raum Heilbronn. Da kann man es anschauen.
Wie kam man auf dieses quasi Schienennetz, dass die Eckpunkte, die äußeren Ränder?
Ja, naja gut, das sind die vorhandenen Strecken und dann hat man natürlich zum Beispiel Herrn Professor Bamberg gefragt, wo denn seine Mitarbeiter herkommen. Na, man hat schon geschaut, wo kommen denn die Menschen eigentlich her? Ja, wo wollen sie denn hin? Wo sind denn die Hauptpendler? Verflechtungen. Ja. Und diese Strecken sind entlang dieser Pendlerverflechtung. Es gibt natürlich auch noch eine wichtige Pendlerstrecke nach Stuttgart, aber da gibt es ja über den Sprinter und über dann einen verdichteten Takt, wenn Stuttgart 21, war ich zwar dagegen, aber ist jetzt Realität, wird gebaut. Und wenn dann die zweigleisig kreuzungsfrei ausgebaute Wendlinger Kurve kommt, wird die Verbindung der Raumschaft hier nach Stuttgart auch deutlich schneller und besser werden. Ja? Wenn es denn einigermaßen in der Zeit fertiggestellt wird, aber das ist die Hoffnung, so dass wir auch in dieser Hauptpendlerrichtung ja eine Verbesserungen haben werden, aber die Hauptpendlerströme in die Interraumschaft laufen zwischen Reutlingen und Tübingen und dann auf Reutlingen, auf Tübingen zu Reutlingen mit Bosch als Riesenarbeitgeber und wir in Tübingen mit Klinikum, Universität und so weiter als Riesenziele.
Es gibt schon diverse, also man orientiert sich an bestehenden Schienen, wo werden überall neue gebaut, außer noch in Tübingen?
Ich habe ja in Frankreich studiert, da konnte ich das jeden Tag vor meiner Haustür direkt in Besançon am Quai Vieille Picard mitten in der Stadt miterleben, wie da die Städte bestimmt 15 Städte in Frankreich wurden da in den letzten 10, 20 Jahren umgebaut. Es gibt natürlich immer beides, den Auf- und den Abbau von Schienenverkehrswegen. Man hat in Kopenhagen einen Abbau festgestellt, weil da war es dann wirklich irgendwann so eng in der Stadt, dass man keine Schienen mehr gebraucht hat, weil alles mit dem Fahrrad funktioniert hat. Aber Städte wie Los Angeles, die das abgebaut haben, ja, die haben jetzt halt 10-spurige Straßen. Das können wir auch in Tübingen haben. Wir können auch unsere Häuserzeilen abreißen, wie wir das vor 30, 40 Jahren dem Auto zuliebe gemacht haben. Aber aktuell haben wir eigentlich ein anderes Problem, dass wir zu wenig Wohnraum haben in Tübingen, dass wir dafür den Güterbahnhof zurückbauen müssen, dass wir dafür den Europaplatz zurückbauen, weil so viel Gewerbefläche und so viel Industriefläche und so viel Siedlungsfläche und so viel Flächen gebraucht werden. Und da bin ich halt besonders gespannt, wie das im nächsten Jahr, 2019, also stehen keine, doch steht die Kommunalwahl an, aber und im Voraus findet schon ein bisschen was statt, aber ich finde auf dieser regionalen Ebene, es kommt ja wieder die Europäische Mobilitätswoche, die wäre ein wunderbarer Rahmen, wo dieser Regionalverband zusammen sich mal mit IHK, Mietshäuser-Syndikat und den ganzen Akteuren aus den anderen Städten und Dörfern zusammensetzen kann. Von mir aus auch in Reutlingen in der Stadthalle, wo es schön Platz hat, oder in der Hepperhalle, die mal richtig auskosten. Museum haben wir auch nicht voll gekriegt. Da ist jetzt einfach Zeit, das mal groß aufzuhängen und nicht nur so 3 Tage vorher auf der Homepage posten. Wir haben übrigens da in 3 Tagen jetzt wieder eine Bürgerversammlung, sondern dass das am Anfang mal thematisiert wird, vielleicht in den Regionen, was hat dieses Jahr zu laufen, und ja. Ich hoffe da auf große Beteiligung der Bevölkerung, dass die da merken, was da gerade auf dem Spiel steht. So, wir können uns natürlich irgendwie alle mit dem Roboter-Taxi durch die Gegend fahren lassen in den nächsten Jahren, wenn wir das wollen, aber ich habe lieber Wind in den Haaren, ja. Ohne Helm.
Nochmal zu den neuen Schienenstrecken.
Ja, kann ich kurz erwähnen, also was hier in der Region geplant ist. Ich habe hier auch so eine Broschüre dabei von ProRegio Stadtbahn, so gelb und quadratisch. Die liegt aus, übrigens im Rathausfoyer in Tübingen, und bei Transvelo kriegen Sie die auch in der Poststraße. Da können Sie die ständig erhalten, oder wenn Sie den Verein ProRegio Stadtbahn eine E-Mail schicken, info@proregiostadtbahn.de, dann senden wir die auch gerne zu. Da wird auch das ganze Schienensystem erläutert auf proregiostadtbahn.de. Wir haben Neubauten vor zwischen Nähren und Gommaringen. Nähren, Gommaringen und dann rein nach Reutlingen über Omenhausen. Das ist die sogenannte Gommaringer Spange. Da gab es ja mal eine Bahn, die fuhr, das sind Sie alle zu jung hier, oder seid ihr alle zu jung hier, es gab mal eine Bahnlinie von Reutlingen über Gommaringen weiter nach Gönningen, und die ist abgebaut worden, aber man sieht noch in etwa, wo die lag, und die soll in etwa auf dieser Relation wieder reaktiviert werden, aber eben nicht weiter über Bronnweiler nach Gönningen, sondern geradeaus weiter nach Nähren, und soll da auf die Bahnlinie stoßen, die dann vom Steinlachtal von Tübingen herkommt. Ja. Also das ist die sogenannte Gommaringer Spange. Das ist ein wichtiger Neubau, ein wichtiger Lückenschluss, dass die Züge dann, die von Hechingen, Balingen, Albstadt nach Stuttgart wollen, die müssen dann nicht mehr unbedingt über Tübingen fahren, sondern die können dann direkt auch über Reutlingen fahren. Ja. Und das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist die Reaktivierung der sogenannten Echertstalbahn. Die Echertstalbahn gab es mal, die ging von Reutlingen rauf auf die Alp bis nach Großengstingen hoch. Das letzte Stück als Zahnradstrecke. Und diese Bahnlinie, Sie brauchen heute, wenn Sie mit dem sogenannten Adhäsionsbetrieb, das ist ganz normaler Straßenbahnbetrieb, auf Steilstrecken keine Zahnradantriebe mehr bei diesen Steigungen, weil es gibt Fahrzeuge, die haben Allradantrieb, und dann kommen sie da hoch und auch wieder runter und können das auch abbremsen. Also will heißen, Zahnrad brauchen wir nicht mehr. Da soll eine Neubaustrecke geschehen, also durch die Innenstadt von Reutlingen durch. Da überlegt man noch, ob man über die Lederstraße an der alten Feuerwehrwache vorbeifährt oder ob man über die Gartenstraße durch die Altstadt von Reutlingen fährt, das ist noch nicht ganz entschieden. Und dann weiter nach Pfullingen rein, da gibt es auch starke Pendlerverflechtungen, dann hoch auf die Alb über Unterhausen, irgendwann mal dann hoch auf die Alb. Und auf der Alb oben liegen ja noch die Gleise der sogenannten Albbahn, die wird auch wieder, die ist reaktiviert, ja. Und es wird jetzt dann ab Frühjahr nächsten Jahres einen durchgängigen Pendelzugverkehr geben, wieder von Gammertingen nach Münzingen. Ja, oben auf der Alb. Und daran wird die anknüpfen, die Regionalstadtbahn. Und dann natürlich die wichtigste Strecke. Warum? Weil wichtigstes Ziel in der ganzen Region, ich habe es vorhin schon erklärt, ist eigentlich die Neubaustrecke innerhalb der Stadt Tübingen. Ja. Und da sollen sich die Tübingerinnen und Tübinger mal wirklich gut und ausführlich mit befassen. Viele können sich es nicht vorstellen, das weiß ich ganz genau. Viele sagen, ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da eine Straßenbahn mal hier durchfährt, durch die Mühlstraße, viel zu eng. Ich habe es schon mal gesagt, je enger die Verhältnisse sind, desto wichtiger ist eigentlich, dass sie mit der Straßenbahn durchfahren, weil sie kriegen mehr Menschen von A nach B in der gleichen Zeit durch einen engen Straßenraum in der Straßenbahn, als sie es mit Bussen schaffen oder als sie es mit dem Auto schaffen. Und deswegen brauchen wir die großen Gefäße. Ja, das große Gefäß Straßenbahn, das sind dann Doppeltraktionen, das sind Riesendinger, da kriegen sie 300 Leute rein. Wenn die alle 7 Minuten da hochfährt, dann wird es ruhiger in der Mühlstraße. Es wird ruhiger werden. Bei gleichem Verkehr.
Also das ist der Knackpunkt, das ist die wichtigste quasi Strecke. Wenn die nicht kommt, fällt das ganze
System. Wenn die nicht kommt, ist es eine Regionalbahn. Das gibt es an allen Orten und allen Enden. Und die Regionalbahn wird den Siedlungsdruck auf Tübingen kaum mildern.
Für Tübingen, für den Rest der Region, die, die da weniger Diskussion vielleicht auch machen, weil es einfach vielleicht auch weniger Interesse gibt, das zu diskutieren. Aber Tübingen hat ja halt durch seinen...
Aber Simon, du musst eins wahrnehmen, wenn du willst, dass jeder Haltepunkt in der ganzen Raumschaft, ja, das gibt dann 300 Haltepunkte, ja, dass jeder Haltepunkt in der ganzen Raumschaft diese von Tübingen auch und für Tübingen auch ganz wichtige Funktion erfüllt, nämlich den Siedlungsdruck zu mildern. Das schaffen sie nur, wenn sie dann von Onstmedding und wenn sie dann wie heißen die Ortschaften alle, von Ofterdingen und so weiter, wenn sie da direkt auf den Schnarrenberg fahren können. Wenn sie das nicht können, wird jede einzelne Haltestelle in der ganzen Raumschaft weniger wert. So einfach ist das.
Nur halb so viel Verkehr möglicherweise generieren.
Wenn sie sagen können, ich kann in Dusslingen wohnen und kann da durchgehend auf die Morgenstelle fahren, wo ich studiere oder wo ich meinen Arbeitsplatz habe, dann ist es Gold wert. Das ist Gold wert, das muss ich einfach mal klar machen. Und zwar ist es Gold wert für die Tübingerinnen und Tübinger, die den geringeren Siedlungsdruck nachher haben.
Und wie sind die nächsten Schritte? Jetzt, es ist noch nicht entschieden, es gibt da noch, du hast gesagt, 5 Schritte müssen bewältigt werden, 2 sind erledigt, Machbarkeitsstudie und standardisierte Bewertung. Was kommt jetzt noch alles?
Also jetzt haben wir erstmal einen sogenannten Zweckverband, Regionalstadtbahn, gegründet beim Regionalverband und zwar einstimmig. Die ganze Region saß am Tisch, auch Tübinger Vertreterinnen und Vertreter und auch Reutlinger Vertreterinnen und Vertreter aus jeder Stadt der gesamten Region. Hat man jetzt gemeinsam, zieht man es an einem Strang und hat gesagt, okay, wir gründen jetzt eine Planungs- und Betreibungsgesellschaft, darin wird der Zweckverband münden, ja, aus dem wird es eine GmbH geben, die dann von der ganzen Raumschaft finanziert und getragen wird, so wie das zum Beispiel in Freiburg auch, aber die Breisgau-S-Bahn ist genauso organisiert, daran hat man sich orientiert, das funktioniert da gut, es wird jetzt darum gehen, wer zahlt was, ja, und wenn klar ist, dass die Stadt Tübingen nicht alleine ihre Innenstadtstrecke zahlen muss, sondern dass da die Raumschaft mithilft, weil es ja einen Benefit für die gesamte Raumschaft gibt, dann habe ich doch gute Hoffnung, dass man in Tübingen auch den Vorteil sieht für die Stadt, dass diese Innenstadtstrecke kommt. Und dann kann man einen Bürgerentscheid machen. Der ist jetzt angedacht 2020. Vorher wird man noch Alternativen betrachten, wird also eine Alternativenbetrachtung machen, ob es denn Alternativen gibt, die diese Wirkungen, die wir für die Stadt Tübingen dringend benötigen, auch bringen. Ich sag mal, ich kann mir nichts vorstellen, aber ich lerne auch gerne dazu. Wir haben ja extra dicke Untersuchungen, die es ja aus anderen Raumschaften gibt, die das gleiche Problem haben wie wir. Tübingen hat nicht als einziges Problem mit dem Verkehr, mit dem Einpendelverkehr, sondern es gibt andere Raumschaften, die haben das Problem auch. Die haben für viel Geld Untersuchungen machen lassen. Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Was kommt auf uns zu? Autonom verkehrende Fahrkabinen und so weiter. Helfen die da? Und man kam zu dem Ende. Die helfen sehr wohl in der Feinverteilung. Ja, wenn sie dann in der Stadt oder vor allem im ländlichen Raum geringe Verkehre haben, dann ist ein autonomes Bussystem, autonom verkehrendes Bussystem ein Segen, aber als Zubringer an die Schiene. So, und die Schiene wird die Hauptlast tragen. Übrigens wird die auch autonom irgendwann verkehren. Also Schienenfahrzeuge können sie als erste autonom verkehren lassen. Ja? Geht viel einfacher als Bussysteme. Und so gehen wir davon aus, dass wir dort, wo wir die Massenverkehre haben, und die haben wir bei uns mitten in die Stadt hinein, die haben wir Massenverkehre, die werden wir nur mit dem Schienensystem bewältigen können. Wenn wir das nicht machen, dann dann schauen Sie, wie Sie es machen. Mir fällt da nichts ein, und die Untersuchungen, die es gibt, valide Untersuchungen, die Megafon-Untersuchungen oder die vom Land Baden-Württemberg, Verkehr 2030, von der Baden-Württemberg-Stiftung gemachte Untersuchungen, kann man alle im Internet nachlesen. Die kommen alle zu dem Ende. Schienenverkehre ausbauen und stärken und autonom fahrende Verkehre auf Gummireifen sozusagen, die auch übrigens viel mehr Energie pro Person benötigen werden, auch künftig, die als Zubringer.
Ja? Subsidiäre
und, Zubringersysteme. Und dann wird es eine gute Sache. Ja.
Jetzt habe ich als Gegenargument bisher nur gehört, ich kann mir es nicht vorstellen, ein bisschen zu teuer und vielleicht mit dem Fahrrad fahre ich in die Schiene rein. So als welche weiteren Argumente hört ihr denn noch, die sich jetzt vielleicht auch noch nicht mit der Regio-Stadtbahn angefreundet haben?
Also ich würde das Thema Transparenz halt ganz weit nach oben setzen, weil ich glaube, das ist nur ein bisschen das eines der Kernprobleme, dass natürlich vieles in kleineren Kreisen entschieden werden muss vom Gemeinderat. Ich bin froh, dass in Tübingen der Gemeinderat viel zu sagen hat und viel mitreden kann beim sozialen Wohnungsbau und so weiter. Aber es gibt natürlich noch mehr Akteure, die immer stärker durch die Metropolisierung in den Vordergrund treten sollten. Das ist neben den Landkreisen, glaube ich, auch die lokalen Medien wie SWR und Tagblatt, Reutlinger Tübinger Fernsehen. Deswegen hoffe ich mir vom neuen Jahr, weil 2020, diese neue Studie, da hast du noch nicht angesprochen, es wird ja nochmal so eine Machbarkeitsstudie, sowas in der Art geben, die das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter untersucht. Und ob die bis 2020 fertig wird, ist glaube ich sehr umstritten. Das heißt, es könnte 2021 werden. Wir haben 2 Jahre. Als bei der Abschlussveranstaltung der Regionalstadtbahn vorgeschlagen würde, man möge doch jetzt ein Online-Forum einrichten, damit die Diskussion weitergeführt wurde, wurde das halt von oben blockiert. Das finde ich schade. Das finde ich entspricht nicht dem, was in der Bürgerbeteiligungsbroschüre man so da rauslesen würde oder sich überhaupt halt von einer offenen Stadt erwarten. Und dass man da über die Themen, ganz klare Themen definiert, Wohnraum, Wachstum, nachhaltige Mobilität, also dieses, wie wollen wir hier wirtschaften und wie kriegen wir das hin mit dem Wachstumsdruck, der natürlich herrscht, so umzugehen, dass es halt nicht die Familien sind wie ich, die hier 700 Euro Miete in Tübingen, 200 Euro Miete in Karlsruhe und im Nebenjob als Verkehrsaktivist bleiben mir dann irgendwie von meinem realen Lohn noch 300 Euro übrig für die Familie. Das kann es halt nicht sein, weil dann ziehen sich die Menschen aus dem öffentlichen Leben zurück, weil die Last einfach zu groß ist. Ich kenne viele Freunde, die sich null, also quasi alle Freunde außer ein, zwei, sind nicht bereit, sich zu engagieren, weil sie einen 40-Stunden-Job haben, notfalls um Karre und Haus zu finanzieren, und dann sind wir genau beim Thema so, ne? Ich arbeite, um mir das Auto zu verdienen, und das Auto brauche ich, um zur Arbeit zu fahren. Dann sind wir im Teufelskreis drin. Am Ende dessen wir gesundheitliche und Umweltprobleme vor uns haben, und die müssen jetzt angegangen werden. So, das hat allerhöchste Eisenbahn, dass wir haben einiges erreicht in Tübingen in den letzten Jahren, im CO2 da runtergegangen ist und im sozialen Wohnungsbau. Jetzt muss ein integriertes Raum- und Verkehrskonzept her, das von den Bürgern entwickelt und mitgetragen wird.
Die Kosten, hast du gerade auch angesprochen, ja. Die Regionalstadtbahn ist ja schon auch ein teurer
ja,
Spaß.
Ich sag mal, wir haben jetzt für die Innenstadtstrecke, also das ganze System von Onstmettingen über Bad Urach bis Herrenberg und einschließlich der Innenstadtstrecken, einschließlich der Brücken, die wir brauchen und so weiter, wird so eine gute Milliarde kosten. Über die ganze Raumschaft verteilt und über Jahre Es wird ja 10 Jahre dauern, bis das ganze System fertig ist. Ja? In die Innenstadtstrecke in Tübingen wird die Hauptbaustelle, Neckarbrücke und so weiter, wird etwa 2 Jahre dauern. Dann hat man so den Dreck wieder raus aus der Stadt.
Für 200.000 Menschen bedeutet das ja 5 Euro pro Nase.
Das ist überhaupt
kein
Problem.
Muss man nur in Relation setzen.
Es ist überhaupt kein Problem, das zu finanzieren. Wir erhalten für die Finanzierung des ganzen Systems und auch für die Innenstadtstrecke in Tübingen zwischen 70% und 80% der Baukosten bezuschusst von Land und Bund. Das heißt, wenn man dann ohnehin zum Beispiel irgendwann eine neue Neckarbrücke braucht, wäre man ja blöd. Man würde jetzt die Gelegenheit nicht nutzen und es mit der Stadtbahn, diese Brücke verbreitern, sodass es endlich mal auch separate Radspuren gibt. Ja, das ist so geplant. Kann man übrigens nachlesen, apropos Transparenz, auf
500 Euro, ich bin ja ganz genau hart daneben gelegen,
ja,
jetzt.
Auf tübingen.de, ja, / also / Regionalstadtbahn kleingeschrieben, da hat man die ganzen von einer animierten Filmchen bis zu den ganzen Planungsständen und was da alles auf uns zukommt, hat man da für Tübingen drin. Und für die gesamte Raumschaft hat man das entweder beim Regionalverband rvna.de oder bei unserem Verein proregiostadtbahn.de hat man das ganze System. Und jetzt zu den Kosten für die Innenstadtstrecke. Die Innenstadtstrecke hat man jetzt sehr valide berechnet, und zwar die Berechnungsart ist wie folgt gemacht worden. Bei Stuttgart 21, das uns ja immer vorgeworfen wird, da hat man nach Baumassen berechnet. Baumassen, das sind so Massenangaben, Erdbewegung und so weiter. Bei der Innenstadtstrecke Tübingen hat man Folgendes gemacht. Da hat die beauftragte Firma Mailänder Schüssler im Auftrag von unserem OB, der ja Mathematiker ist, abgerechnete Projekte aus jüngster Zeit, zum Beispiel die Mainzelbahn in Mainz und so weiter, die hat man zu Rate gezogen, hat geschaut, welche Projekte, welche Bauwerke da nötig waren, und hat nach diesen abgerechneten Projekten hat man die Kosten genommen. Das heißt, es sind valide Kosten. Und dann hat man noch eine Sicherheit obendrauf. Man hat zum Beispiel die Neckarbrücke 1,5-mal so teuer berechnet, als sie eigentlich kosten wird, damit man auch eine schöne Brücke bauen kann. Und das ist zum Beispiel auch der Hintergrund. Und dann kam man insgesamt auf Kosten von vom Bahnhof bis nach Waldhäuser Ost von 200 Millionen. Ja? Davon werden 120 Millionen bezuschusst von Land und Bund, bleiben an der Stadt oder an der Region, sage ich jetzt mal, hängen 80 Millionen in 2 Bauabschnitte geteilt. Ein Bauabschnitt bis zur Morgenstelle, den zweiten Bauabschnitt bis nach Waldhäuser Ost, 40 Millionen. Das neue technische Rathaus, wissen Sie, was es gekostet hat? Das neue technische Rathaus war ja ein Umbau, das war ja nicht mal Neubau. Das hat 21 Millionen gekostet. Die Stadt Tübingen kann diese 40 Millionen für den ersten Bauabschnitt locker schultern, nicht alleine, aber mit Hilfe des Landkreises. Und da ja Tübingen auch über 40% des Landkreises finanziert, ja, wäre das auch richtig, zumal der Landkreis für Schieneninfrastruktur zuständig ist, dass man sich auf einen Finanzierungsschlüssel einigt, wie zum Beispiel in Freiburg. In Freiburg wird finanziert nach der Wahrscheinlichkeit, wo die Menschen herkommen, die nachher die Nutzerinnen und Nutzer sind. Und die Gemeinden finanzieren gemeinsam. Wenn man sich auf diesen Schlüssel einigen wird, das wird jetzt dieser Zweckverband ja als oberste Aufgabe haben. Vorsitzender ist übrigens der Verbandsdirektor vom Regionalverband, der Dr. Seidemann, ein ausgewiesener Schienenfachmann, Gott sei Dank. Der wird jetzt als oberste Aufgabe haben, ab 1. Januar legt er los, diese Kosten, diese faire Kostenverteilung der Raumschaft zu klären. Und dann weiß man in Tübingen, aha, das kommt auf uns zu und das können wir finanzieren. Ich sage Ihnen eins, je mehr Umweltverbundverkehr Sie in einer Stadt haben, desto billiger ist es on the long run für diese Stadt. Das Teuerste, was Sie machen können, ist nichts machen. Einfach die Leute weiter Auto fahren lassen. Dann haben Sie die ganzen Flächen verstellt mit Autoverkehr. Sie können keine Gebäude drauf bauen, weil Sie brauchen Parkhäuser ohne Ende. Das Teuerste, was eine Stadt machen kann, ist auf den Autoverkehr setzen.
Parkplätze.
Soweit dazu.
Was kostet denn hinterher für die Nutzer? Was ändert sich
da? Für die Nutzerinnen und Nutzer ist die Frage die, was die Raumschaft insgesamt für eine Tarifstruktur möchte. Wir haben jetzt zum Beispiel jüngst beantragt, dass wir das 1-Euro-Ticket anschaffen. Also es ist ein Antrag, der jetzt im Haushalt im das Januar in die Beratung kommt. Das ist jetzt der andere Hut, richtig, Simon, dass du das sagst. Das war jetzt nicht Boreger Stadtbahn, sondern das war AL Grüne, ja, im Gemeinderat. Aber wir haben ja schon den Samstagsbus kostenfrei. nutzbar. Ja? Da müssen wir weit laufen und das wird natürlich bleiben. Also die Tarifstruktur hat mit den Kosten dieses Systems überhaupt nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Töpfe, das ist ganz klar. Und wie sie die Tarifgestaltung machen, ist eine politische Frage. Dass sich ein Stadtbahnsystem lohnt, dass sie da Geld rausholen, gibt es nirgendwo auf der Welt. Dass sie aber Kosten vermeiden, ja, auf andere im Gegensatz zum dem Thema, wenn die Leute mit dem Auto fahren. Das ist klar. Und man hat in Heilbronn zum Beispiel, wo ja die Stadtbahn schon lange fährt, mitten durch die Stadt durch, hat man errechnet, dass der Zuschuss pro Fahrgast deutlich gesunken ist. Das System wurde teurer insgesamt. Man muss mehr Geld reingeben. Aber der Zuschuss pro Fahrgast wurde geringer. Warum? Weil so wahnsinnig viele Leute jetzt plötzlich damit fahren. Ja? Und dann ist doch gut.
Nochmal ganz kurz zum Abschluss, Zeitplan 2019, jetzt legt der Zweckverband richtig gut.
Jetzt wird der Zweckverband loslegen, dann werden wir die Alternativendiskussion haben, hier in Tübingen vor allem, also ob es eine Alternative gibt, die machbar wäre und die gleichen Vorteile bietet wie eine Innenstadtstrecke der Stadtbahn, das wird man 2019 machen. 2020, 2021, hast du ja schon gesagt, Simon, wird es dann in etwa so zum Bürgerentscheid kommen in Tübingen, wobei fairerweise muss man sagen, eigentlich müsste am Bürgerentscheid beteiligt werden, alle, die daran bezahlen. Ja? Also das darf man sich dann auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob denn die Tübinger sozusagen den Tüxit wagen, wie es unser OB genannt hat, und sagen, was interessiert uns die Raumschaft, wir steigen aus dem Stadtbahnsystem aus. Es wäre zum Schaden der Tübingerinnen und Tübinger. Das muss ich einfach mal feststellen, so wie ich das von der heutigen Warte aus sehe. Ich selber bin offen, ich werde auch dazu lernen, jetzt mit der alternativen Diskussion, wenn sich da was aufdrängt, was uns tatsächlich die gleichen Vorteile bietet, aber die Nachteile der Kosten oder des Systems vielleicht minimieren lassen, bin ich sofort offen dafür. Aber es zeigt sich am Horizont bislang nichts, das muss ich sagen.
Und wenn der Bürgerentscheid durchgeht, wann kann angefangen werden zu bauen?
So viel ich weiß, 2028 optimistisch gesehen.
Fertig.
Okay, ja. Da sollte die erste Stadt vielleicht schon erste Fahrt stattfinden.
Also bauen dann ab 22 oder was?
23.
Ja.
Sehr, sehr optimistisch, weil es gibt ja aktuell noch nicht die Möglichkeit, auf Landkreisebene Bürgerbeteiligung durchzuführen. Da wird gerade von mehr Demokratie und Zivilgesellschaft Druck gemacht, dass man das dieses direkte demokratische Element eine Stufe zwischen Land und Stadt hebt. Ich möchte jetzt, habt ihr viel Raum gegeben, noch zwei Minuten ein bisschen auch um meine Grußworte von Hotel Hospiz loswerden.
Oh, darf ich noch eins sagen zum Bau der Strecke? Satz noch. Und zwar, es gibt ja sehr in Module unterteilt und der Baubeginn für das Modul 1 ist ja jetzt. Der ist jetzt im Dezember. Das heißt, die Strecke zwischen Bad Urach und Herrenberg, die wird jetzt schon gebaut. Und die wird fertig sein in 2 Jahren. Da wird dann die erste Stadtbahn fahren.
Alles klar. Mhm.
Ja, vielschichtig. Ich wollte, zum einen wollte ich für das Hotel Hospiz halt noch sagen, dass so um 13 Uhr da eine Pressekonferenz stattfindet und wir uns da über rege Beteiligung der Medien freuen werden, weil es da um das Thema Wohnraum geht. Ich bin ja auch als Ratentscheidler hier. Da wollte ich sagen, da würde ich mich auch freuen, wenn sich die ein oder anderen auf unsere Website verirrt oder sich über die Medien in sonstiger Form zum Thema Ratentscheid Tübingen und Regionalstadtbahn äußert. Spreche ich für uns beide, Christoph und mich, dass wir sind da ja rege aktiv, auch auf Facebook unterwegs, um das Thema zu besprechen. Es gibt auch, ich wollte noch ein bisschen fachsimpeln, ein Kasseler Tool für die Berechnung von Verkehrskosten, doppischer Haushalt. Die Verkehrsspezialisten wissen, was da gemeint ist. Das ist jetzt Zeit, dass Kostentransparenz hergestellt wird, sowohl im Verkehrswesen als auch im Wohnungsbau. Und dafür muss eine Website her auf Landkreisebene, dafür muss eine Debatte her. Auf allen Kanälen. Das wünsche ich mir für 2019. 2020 werden wir wahrscheinlich auch noch dafür Zeit haben, weil die Studie wird doch nicht vorher fertig, oder Christoph?
Nee, vorher nicht.
Ja, also 2 Jahre Jala.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart, Simon Marder und Christoph Joachim. Das war das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wiederholung nochmal Samstagmorgen und alle Wortbeiträge, also auch das Interview in voller Länge auf wüste-welle.de. Nächste Live-Sendung vom Lokalmagazin dann am Montag. Dann zu Gast die Projektleiterin für den Umbau vom ZOP in Tübingen, Dr. Katrin Kort. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.